Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir kommen heute zu einer neuen Themenstaffel. Diese Themenstaffel trägt den Titel Kultur und Glaube. Und die Entstehungsgeschichte dieser Themenstaffel war folgende, dass nämlich in der letzten Themenstaffel am 6. April das Thema Glaube und Kultur hieß. Und in der letzten Themenstaffel ging es ja generell erstmal um Gegenwind, also dass wir in unserem Leben erleben, dass wir Druck bekommen, einfach weil wir anderer Meinung sind oder vielleicht auch wegen unserem Glauben. Und in dem Zusammenhang, dass Gegenwind in unserem Alltag da ist, haben wir auch speziell eben darüber nachgedacht, wo ist es so, dass Kultur irgendwie vielleicht ein Gegenwind unserem Glauben gegenüber ist. Und als wir dann am Anfang April über dieses Thema nachgedacht haben in der Churchtown, hat der Carsten und ich, wir haben dann nochmal intensiv geredet und gedacht, eigentlich ist das Thema viel zu groß, als man das nur in einer einzigen Predigt hineinpackt. Und insofern haben wir dann gedacht, dann lass uns doch einfach nochmal in einer neuen Themenstaffel einfach mit vier Themen darüber reden, wie das mit unserem Glauben in unserer Kultur ist, wo der Glaube Anstoß erregt, wo Situationen in unserer Gesellschaft aufkommen, wo wir unter Druck geraten, weil wir das glauben, was wir glauben. Und deswegen gibt es heute diese Themenstaffel, starten wir heute diese Themenstaffel und die wird uns jetzt in vier Church Zones begleiten. Und das Ziel dabei ist, dass jeder von uns ermutigt und befähigt wird in der heutigen Zeit, die wir so erstmal nicht ändern können, wo die Gesellschaft so ist, wie sie ist, wo die Kultur ist, so wie sie ist, dass wir in dieser Zeit überzeugt unseren Glauben leben können und auch verständlich von unserem Glauben reden können. Und da müssen wir den Fehler dabei nicht machen, dass uns der Kern verloren geht von dem, was wir glauben. Weil wir der Überzeugung sind, der Carsten und ich, dass es sehr schnell passieren kann. Aber zunächst einmal nochmal zu meiner Person. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Klaus Engelmohr. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Vielleicht schon zum 150. oder 170. 180. Mal. Also die Leute, die von Anfang an dabei sind. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Aber natürlich auch alle, die mich nicht kennen, wegen denen ich eben meinen Namen gesagt habe. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt und entweder hier live vor Ort seid oder auch den Podcast hört. Und ich hoffe, dass es dazu führt, dass, also das, was ich sage, dass ihr nachher nach Hause geht und einfach ein Stück begriffen habt, wo ist unser Standort im Moment. Wo leben wir gerade? Die Isa hat es vorher schon gesagt. Also wie ist das mit dem christlichen Abendland? Wo stehen wir da gerade? Und was bedeutet das für uns, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir seinem Beispiel folgen wollen? Wir starten also heute diese Themenstaffel mit dem Thema Standort oder Standortbestimmung. Und eigentlich mit der Frage, wo stehen wir kulturgeschichtlich im Jahr 2025? Und zunächst einmal können wir dazu sagen, wir leben in einer Zeit, in der Glaube und Kirche immer mehr an Bedeutung verliert. Das sieht man erstmal ganz plakativ an den Mitgliedszahlen der beiden großen Kirchen. Der Carsten hatte schon Anfang April mal so eine Folie aufgelegt mit den Zahlen von 2023. Jetzt sind die Zahlen von 24 veröffentlicht worden und die kann ich euch zeigen. Und zwar ist es so, dass noch 24% der Bevölkerung in unserem Land zur römischen katholischen Kirche gehört, 21% zur evangelischen Kirche. Das sind insgesamt 45% unserer Bevölkerung. Demgegenüber sieht man hier 47% der Bevölkerung, die konfessionsfrei bzw. ohne Religionszugehörigkeit sind. Und Carsten hatte schon im April gesagt, damit ist zum zweiten Jahr in Folge quasi der Bevölkerungsanteil größer, der keine Zugehörigkeit zu einer Konfession hat, wie der Anteil der Menschen, die zu einer Kirche gehören. 2023 war das erste Mal. 2024 ist der Anteil der Konfessionslosen um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das hört sich nicht so viel an, sind aber in unserem Land über 800.000 Menschen. Das sind also mehr als 2,5 Mal so viel von der Bevölkerung von Augsburg, die jetzt nicht mehr zu einer Konfession, zu einem Glauben gehören. Nimmt man die Muslime und die Menschen mit anderer Religionszugehörigkeit noch dazu, sind es im Moment noch ein bisschen mehr Menschen, die irgendwie zu einer Religion dazugehören. Aber wenn wir die Entwicklung eben der letzten Jahre anschauen, dann wissen wir, es braucht nicht mehr lang, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei, vier Jahre, bis der rechte Teil, dieses Grüne, quasi über 50% anwächst. Allerdings sagen die Zahlen ja noch nicht wirklich viel aus, denn nicht alle Menschen, die zu einer Konfession gehören, wir wissen das, praktizieren auch ihren Glauben oder glauben vielleicht auch wirklich das, was in der Konfession oder in dem Glauben gesagt wird. Und wenn wir uns die Zahlen dann anschauen, wie es denn mit dem gelebten Glauben anschaut, dann wird das noch deutlicher, wie sehr der Einfluss von christlichem Glauben in unserer Gesellschaft massiv abgenommen hat oder überhaupt von Glauben. Also schauen wir uns diese auf der linken Seite diese 53% der Bevölkerung, die noch irgendwie zu einer Konfession dazugehören, an und sehen dann, dass es so ausschaut, und zwar, dass von diesen 53% 48% der Deutschen quasi den Glauben gar nicht praktizieren. Also es sind hier diese hellblaue und die etwas, ich weiß gar nicht, was ist das für eine Farbe, so Weinrot oder so, genau. 48% der Deutschen, die zu einer Religionsgemeinschaft gehören, leben den Glauben nicht. Und hier wird der Unterschied zwischen praktizierenden und nicht praktizierenden Mitgliedern daran festgemacht, dass sie mindestens einmal im Monat in ihren Gottesdienst gehen. Also 48% der Deutschen gehören zu einer Religionsgemeinschaft, aber gehen nicht hin und praktizieren ihren Glauben nicht. Nur 5% der Deutschen, die einer Konfession angehören, gehen mindestens einmal im Monat in ihren Gottesdienst. Das sind 1,6% Katholiken, 0,5% Evangelische, 1% sind Muslime und 2,1% gehören zu einer anderen Religionsgemeinschaft, wo wir übrigens als Freikirchen zu gezählt werden. Das heißt, 5% der Deutschen praktizieren und leben überhaupt noch ihren Glauben. Natürlich ist das nicht deckungsgleich damit, ob jemand an Gott glaubt oder nicht, ob er ihn praktiziert oder nicht, ja. Aber dazu gibt es auch ganz interessante Daten. Ein bisschen älter, aber 2022 war es so, bei der Frage, ich glaube, das ist interessant, weil eigentlich müsste da, ja, da sind wir uns beim Konvertieren die Prozentpunkte verloren gegangen. Jetzt seht ihr das quasi nur. Ich erkläre das, und zwar 60% der Deutschen, das sind die Blauen, gaben an, dass sie in irgendeiner Form an Gott glauben. Vergleichsweise 1945 waren das noch 90% der Deutschen. Genau. Also 60% haben 2022 angegeben, dass sie irgendwie an Gott glauben. Aber wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, ist es so, dass nur 25%, das ist jetzt der blaue Teil oben, 25% der Deutschen sich Gott als Person vorstellen. Das ist deswegen wichtig, weil der christliche Glaube glaubt an Gott als eine Person. Ja, also nur 25% der Menschen in unserem Land, wenn wir mit ihnen reden, können wir davon ausgehen, dass wenn wir von Gott reden, sie auch das denken, ungefähr das denken, was wir auch meinen. Und weil dieser Prozess, also unten die Leute, das Gelbe, das sind quasi die Leute, die an Gott als irgendwie eine höhere Macht oder eine Energie oder sowas glauben. Und weil dieser Prozess ja in den letzten zwei Jahrzehnten immer massiver geworden ist, sprechen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon, dass es eine Erosion des Christentums gibt in unserem Land und in der westlichen Welt generell. Und die Forscher haben quasi herausgefunden, dass diese Erosion in drei Schritten passiert. Einmal, zunächst stellen sich Menschen Gott noch als Person vor. Sie haben irgendwie eine theistisch-personale Gottesvorstellung. Deren Kinder haben dann in der Regel schon die Vorstellung von Gott als Person verloren und gehen davon aus, dass sie irgendwie ein Gott eine höhere Macht ist oder eine Energie oder eine Kraftquelle oder sowas. Für diese Generation spielt dann auch Religion und Glaube immer weniger Rolle und hat immer weniger Relevanz für ihren Alltag. Und dann deren Kinder wieder haben dann letztendlich jede Form von religiöser Vorstellung verloren. Also in so drei Schritten. Ja. Natürlich findet das nicht zeitgleich in allen Familien statt und bei manchen braucht es vielleicht auch noch eine Generation länger und so weiter. Aber der Punkt ist, dass es heute immer mehr Menschen gibt, die überhaupt keine Vorstellung von Gott haben. Das Ansbach-Institut hat noch ein Jahr vorher, 2021, folgendes mal geschrieben. Man bekommt den Eindruck, dass sich die Erosion des Christentums in drei Stufen vollzieht. Zuerst verlieren die Menschen den Glauben an die wesentlichen Inhalte des Christentums. Dieser Prozess ist inzwischen weit fortgeschritten. Nur noch eine Minderheit bekennt sich zu den zentralen Inhalten der christlichen Lehre. Und nur jeder Zehnte, das war 2021, heute ist es wahrscheinlich noch weniger, nur jeder Zehnte fühlt sich einer der christlichen Kirchen eng verbunden. Erst nach dieser inneren Abwendung folgt dann in einem zweiten Schritt der Kirchenaustritt. Der dritte Schritt ist die Abwendung von der christlichen Kulturtradition generell. Wobei dann gesagt wird, die braucht dann manchmal noch ein bisschen länger, aber irgendwann ist dann wirklich gar nichts mehr da. Das heißt, am Ende ist die Vorstellung, die christliche Vorstellung von Gott und Glaube und was das vielleicht mit dem Alltag zu tun haben könnte, eigentlich nicht mehr vorhanden bei den Menschen. Und das Interessante dabei ist, jemand, der an diesen Punkt gekommen ist, ja, dem fehlt dann auch Gott nicht mehr. Das ist das Verrückte, ja. Das heißt, wir haben heute 95% der Bevölkerung, die entweder überhaupt zu keiner Konfession gehören oder sie nicht praktizieren, wenn sie dazu gehören. Und viele von diesen Menschen, die nicht mehr an Gott glauben, haben letztendlich auch nicht das Gefühl, dass ihnen jetzt irgendetwas fehlt. Da gibt es keine Lücke, ja. Sie suchen auch nichts, ja. Sie würden nicht einmal anfangen, wenn wir ihnen stringent beweisen, es gibt einen Gott, anfangen, in ihn zu glauben, weil den brauchen sie gar nicht, ja. Solche Gedanken sind den Menschen fremd, über Gott irgendwie nachzudenken. Die junge Berliner Journalistin Valerie Schönjan verdeutlicht das in einem Experiment, bei dem sie mitgemacht hat. Sie ist absolut areligiös aufgewachsen und hat in diesem Experiment einen jungen katholischen Priester ein Jahr lang im Alltag begleitet. Sie reiste mit ihm sogar zum katholischen Weltjugendtag in Krakau. Das Jahr war für sie ein Kaltstart in den Glauben, weil sie hatte vorher noch nie was damit zu tun. Aber es war super beeindruckend für sie und sie hat tatsächlich ganz viel von Glaube, von Gott, von Jesus und wie man im Alltag an ihn glaubt gelernt. Und am Ende veröffentlicht sie über dieses Erfahrung, über dieses Experiment ein Buch 2018 zu dem Titel Halleluja, wie ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen. Und in diesem Buch schreibt sie am Ende ihr Fazit zu dieser Zeit und schreibt Folgendes. Vielleicht könnte ich meinen Gefühlen weiter nachgehen und am Ende der Meinung sein, zu Jesus gefunden zu haben. Vielleicht würde es klappen, wenn ich mich dazu entscheiden würde. Aber ich tue es nicht, weil ich mir selbst im Weg stehe, mit meiner selbstgebauten Mauer und weil ich, und jetzt kommt's, kein Bedürfnis in mir verspüre, sie zu überwinden. Kein Bedürfnis, mir fehlt nichts. Ich habe diesen Jesus irgendwie kennengelernt, aber ich brauche ihn nicht. Schönjan hat keine Vorstellung von Gott gehabt und in diesem Jahr ist diese Vorstellung praktisch in ihr auch nicht gewachsen, weil sie braucht es nicht. So empfinden viele Menschen heute. Wenn wir also die nächsten Wochen über Kultur und Glaube reden, dann ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Wir leben in einer Kultur, in der sich immer mehr Menschen nicht nur nicht mehr zur Kirche gehören oder den christlichen Glauben sich nur von ihm entfernen, sondern dass sie letztendlich, dass in ihnen überhaupt gar keine Vorstellung von Gott mehr existiert. Das Leben ist nur noch innerweltlich, das, was wir sehen können, das, was wir hören können, das, was wir erforschen können, ja. Es gibt auch keinen Gedanken daran, dass das anders sein könnte. Und ganz wichtig, den Menschen, das ist ganz wichtig zu wissen, den Menschen fehlt, zumindest den meisten Menschen fehlt nichts. Zumindest haben sie das Gefühl nicht, dass ihnen etwas fehlt. Damit ändert sich dann natürlich aber auch noch vieles andere in unserer Kultur. Nämlich zum Beispiel, wenn wir die Vorstellung von Gott nicht mehr haben, wenn die schwindet, dann schwindet natürlich auch alles, was mit Werten zu tun hat. Ja? Wir dürfen dabei nicht vergessen, oder vielleicht weißt du es noch gar nicht mehr, weil wir ja, wie ich es eben beschrieben habe, in einer Kultur leben, wo Gott und so nicht mehr so viel Rolle spielt. Also, vielleicht weißt du es nicht mehr, aber unsere Kultur und unsere Ethik, ja, unsere Werte in der Kultur und die Ethik in der Kultur sind vom christlichen Glauben maßgeblich geprägt. Das hat damit zu tun, dass seit circa 1700 Jahren, ausgehend von der Christianisierung im Römischen Reich, so im 3. Jahrhundert nach Christus, christliche Werte unsere Gesellschaft prägen. Das heißt, die Nächstenliebe, Menschenwürde, Respekt vor dem anderen, der Wert des Lebens ganz im Allgemeinen oder auch Ehe und Familie, dass sie wertgeschätzt werden. Diese Dinge, die noch viele, viele Menschen heute in unserer Gesellschaft quasi in sich tragen oder denen sie wichtig sind, die kommen nicht irgendwo her. Da haben sich nicht 300 nach Christus irgendwelche Philosophen zusammengesetzt und gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Welt gerechter wird, sondern ganz im Gegenteil. Damals im Römischen Reich gab es diese Werte nicht. Ja, Liebe galt nur, wenn überhaupt, der eigenen Familie. Nicht dem Nachbarn und schon gar nicht irgendwie dem Nächsten. Ja? Der Mensch an sich hatte keine Würde. Seine Stellung verlieh ihm die Würde. Wenn du aber arm und krank und Außenseiter warst, dann hattest du keine Würde. Man hatte auch keinen Respekt vor jemand anders, der einem nicht ebenbürtig war. Also entweder er war ebenbürtiger oder mächtiger. Dann hattest du Respekt, sonst gab es da keinen Respekt. Das Leben an sich hatte auch keinen Wert. Im Römischen Reich im 1. und 2. Jahrhundert wurden Babys, wenn sie Mädchen waren und man wollte einen Jungen haben, einfach auf die Straße geschmissen. Wir wissen das, weil die ersten Christen angefangen haben, diese Findelkinder aufzusammeln und sie großzuziehen. Man hat die einfach auf die Straße geschmissen und dann sind sie gestorben, weil das Leben hatte keinen Wert. Und auch Ehe und Familie hatten keinen solchen Stellenwert, wie wir das kennen. Der Patriarch hatte die Macht und alle Familienmitglieder waren sein Eigentum. Und er konnte bestimmen, ob sie leben oder sterben. Das heißt, alle für uns ganz normalen Werte, die gab es damals nicht. Erst mit Jesus und mit seiner Lehre kamen diese Werte auf. Und nur weil die ersten Christen diese Werte radikal gelebt haben, haben sie damit das Römische Reich auf den Kopf gestellt. Und seitdem wurden diese Werte, diese Ethik in unserer Kultur, in unserer westlichen Kultur verankert. Trotzdem, das wissen wir, sind natürlich in der Zwischenzeit viele, viele schlimme Dinge passiert, ja. Da waren Mächtige in der Kirche und im Staat, die haben sich eben nicht an diese Werte gehalten und die haben damit ganz, ganz viele schlimme Dinge getan und viel Leid verursacht. Aber tief in der Kultur der Menschen war relativ klar, auch bei dem, was sie da oben gemacht haben, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Und diese Werte und diese Ethik, die kam von Jesus. Und die hat unsere Kultur die letzten Jahrhunderte bis heute geprägt. Aber mit dem, dass Menschen vom christlichen Glauben sich entfernen und keinen personalen Gott mehr kennen und auch keine Vorstellung überhaupt mehr von übernatürlichen Dingen immer, also haben oder immer weniger haben, dadurch schwinden auch die Werte, die von Jesus kommen. Die verschwinden irgendwann. Warum soll ich meinen Nächsten lieben? Vor allem, wenn ich davon keinen eigenen Vorteil habe. Woran machen wir die Würde des Menschen fest? Im christlichen Kontext hat die Menschenwürde damit zu tun, weil der Mensch von Gott kommt und weil Gott oder für Gott der Mensch so wertvoll ist, deswegen haben wir eine Würde. Aber woran machen wir den Wert des Menschen fest, wenn es gar keinen Gott gibt, von dem er kommen könnte? Und warum sollte ich Respekt vor dem anderen haben, der eine andere Meinung hat wie ich? Wir merken das in unserer Gesellschaft ständig. Warum sollte ich Respekt vor jemandem haben, der eine andere Meinung hat? Und das Leben überhaupt? Warum sollte es generell wertvoll sein? Ich meine, hier gibt es ja schon länger die Debatte über den Wert des Lebens, welches Leben ist wertvoll und welches nicht. Ja, gerade zum Beginn des Lebens und zum Ende des Lebens stellen wir diese Frage ganz krass, ja. Ist ein Baby im Bauch der Mutter behindert oder passt es nicht ins Lebenskonzept oder ist einfach unerwünscht? Dann stellen wir die Frage nach dem Wert. Hat eigentlich keinen Wert, ja. Oder am Ende des Lebens, wenn Menschen alt werden, dement oder unheilbar krank oder einfach für sich, also ich meine, Pflege brauchen und die so viel Kraft und Zeit und Geld benötigt, dass wir darüber diskutieren, ob das Leben auch dann noch lebenswert ist. Alte Menschen stellen sich das mittlerweile selbst. Habe ich überhaupt noch Wert? Sollte ich nicht einfach nicht mehr sein? Merkt ihr? Wenn der Glaube schwindet, dann schwinden noch ganz andere Dinge, die in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft wichtig waren. Da kommt was ins Wanken. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Philosoph Jacques Derrida angefangen, Erzählungen und Gedankengebäude, Werte, Normen und schon immer da gewesene Vorstellungen zu zerlegen und neu wieder zusammenzusetzen. Das hat er dann Dekonstruktion genannt und seitdem gibt es die philosophische Richtung der Dekonstruktion. Und diese philosophische Richtung ist die, die unsere moderne Welt seit damals am allermeisten prägt. Eigentlich ist alles, was wir heute sehen und worüber wir nachdenken, was wir lesen, von dieser Philosophie geprägt. Zuerst dekonstruierte Derrida erstmal philosophische Texte und Gedankengebäude, aber im Laufe der Zeit fing er an, wie schon eben erwähnt, auch Normen, Werte, ungeschriebene Gesetze und vor allen Dingen althergebrachte traditionelle Vorstellungen zu zerlegen und dann wieder neu zusammenzubauen. Also, man könnte sagen, ganz einfach gesagt, zerstören und wieder neu aufbauen. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, was die Dekonstruktion macht. Und das ist an sich erstmal nicht schlecht. Es ist gut, Dinge zu hinterfragen. Es macht Sinn, manche Überzeugungen in die einzelnen Gedanken zu zerlegen, vor allem wenn man nicht wirklich überzeugt ist und dass man mal schaut, was steckt denn eigentlich dahinter. Das Problem ist aber, wenn es keine Grenzen gibt, was denn dekonstruiert werden kann und was nicht und vor allen Dingen, wenn es überhaupt keinen Maßstab gibt, wie das Ding wieder zusammengebaut wird, wenn ich dasselbe entstelle, wenn ich der Maßstab bin, um das zusammenzubauen, dann verändern sich nämlich mein Denken, dann verändert sich mein Fühlen. Und vor allem baut jeder seine eigene Welt und seine eigenen Wertvorstellungen zusammen, ja? Zum Beispiel wurden in den letzten 55 Jahren, seit Derrida das hier aufgebracht hat, ganz massiv über Wahrheit geredet und sie dekonstruiert. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil ich meine, für den christlichen Glauben vor allem, denn Jesus hat von sich beansprucht, die Wahrheit in Person zu sein. Aber was ist, wenn die Menschen davon ausgehen, dass es die allgemeingültige Wahrheit überhaupt gar nicht gibt? Weil jeder seine eigene Wahrheit selber dekonstruieren kann. Am deutlichsten wird der Einfluss der Dekonstruktion am Beispiel der Gender Studies oder der Queer Theory. Sie wurde 1990, das ist 2 Jahre, nachdem ich Abi gemacht habe, das ist noch nicht lange her, noch überhaupt nicht lange her. 1990 ist diese Theorie entstanden von Judith Butler mit der Veröffentlichung ihres Buch Gender Trouble. Damit hat sie diese Theorie begründet. Sie war die erste Person, die das biologische Geschlecht im Englischen Sex genannt und das soziokulturelle Geschlecht in Englisch Gender genannt, quasi getrennt hat voneinander, dekonstruiert hat und überhaupt alles Geschlechtliche, Geschlechtsidentität, Geschlechterrollen, ob biologisch oder soziokulturell, hat sie dekonstruiert und sie schaffte zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man sich sein Geschlecht selbst wieder zusammenbauen kann. Und tatsächlich gibt es heute, 35 Jahre später, die ernst gemeinte Aussage, dass es so viele Geschlechter gibt, wie Menschen sich ihr Geschlecht selbst konstruieren können. Ja? Das heißt, diese Liste der LGBTQIA+ ist endlos erweiterbar, deswegen auch das Plus da, weil es kann so viele Geschlechter geben, wie irgendjemand dazu fügen kann. Weil ich zerstöre es erstmal und baue es so zusammen, wie ich das gerne möchte. Wir leben also inmitten einer Zeit der Dekonstruktion und das, wo sich die Menschheit oder wir in der Gesellschaft immer mehr von Glaube, von Religionsgemeinschaften entfernen, wo viele Menschen überhaupt gar keine Vorstellung mehr haben, dass es einen Gott gibt. Und in diesen, also schon gar keinen personalen Gott, und in diesen Zeiten haben wir vor 5 Jahren die Corona-Krise erlebt, die uns massiv verunsichert hat und der auch deutlich wurde, dass es gar nicht so einfach ist mit der Dekonstruktion. Ja? Denn jetzt haben Menschen Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse plötzlich dekonstruiert und jeder hat sich seine eigene Meinung von der aktuellen Lage gebildet. Menschen haben massiv sich geweigert, das zu glauben, was ihnen die Regierenden und die Wissenschaftler versucht haben zu erklären. Ja? Eine weitere Verunsicherung kam durch den Krieg in der Ukraine. Putin und die russische Regierung haben eine völlig andere Weltsicht und Wahrheit wie die Ukrainer, wie die EU, wie die NATO. Jeder kann sich seine Welt so dekonstruieren, wie er will und jetzt kämpfen wir und führen noch einen Krieg darüber. Und nicht zuletzt die Wahl in den USA, die uns zeigen, wie krass die Auswirkungen der Dekonstruktion sind. Wobei man dazu sagen muss, Jacques Derrida würde sich im Grabe umdrehen, wenn er mitbekommen würde, wie Trump und seine Anhänger ihre eigene Wahrheit dekonstruieren. Ja? Weil das war nicht seine Idee. Aber tatsächlich, Donald Trump scheint im Moment der Mensch zu sein, der die Dekonstruktion am radikalsten in die Praxis umsetzt. Er zerlegt Gesetze, Kultur, Wissenschaft, die Weltanschauung, die Philosophie, den Glauben, die Beziehung der USA mit anderen Ländern, die ganze Weltordnung und er baut sie so zusammen, wie er das will. Und dann sagt er, this is the truth. Das ist die Wahrheit. Und alles das verunsichert uns. Auch wenn wir uns irgendwie an vieles schon gewöhnt haben, ja. Die Menschen heute sind in ihren Möglichkeiten, das Leben selber zusammenzubauen, so frei wie noch nie. Aber sie sind auch so verunsichert wie noch nie. Denn noch nie gab es so viele Möglichkeiten, zwischen denen wir wählen konnten. Das heißt, es geht ja gar nicht um Wählen, sondern es geht um selber zusammenzustellen. Irgendetwas ist, was es vielleicht noch nie gab. Und wenn wir das noch einmal zusammennehmen mit der Erosion des Christentums, von dem ich vorher geredet habe, und dass die gemeinsamen Werte schwinden, dann ist es nicht verwunderlich, dass der menschliche Umgang miteinander immer mehr verroht. Man redet davon, dass wir eine immer schnellere Polarisierung der Gesellschaft erleben. Hass und Hetze gibt es nicht nur in sozialen Medien. Ja. Das Fahrverhalten auf der Straße wird immer rücksichtsloser. Jeder meint, im Recht zu sein und dafür auch kämpfen zu müssen und das lautstark sagen zu müssen. Und die Regierenden machen uns vor, wie man vor der ganzen Weltöffentlichkeit quasi den Verhandlungspartner bloßstellen kann, wie man Lüge und Wahrheit, Lüge als Wahrheit verkauft. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr genau, war es jetzt Lüge, war es jetzt Wahrheit und so weiter. Und die meisten in unserer Kultur, in dieser Zeit, die hier leben, denken nur an sich. Erstmal. Und dann kommt lange, lange, lange gar nichts. Und jetzt habe ich die ganze Herausforderung mit der Digitalisierung, mit KI und dass man ständig online sein muss und das habe ich nicht erwähnt. Ich habe den ganzen Rechtsruck mit dem Rechtsnationalismus nicht erwähnt. Aber ich brauche das, glaube ich, gar nicht, weil wir können jetzt das jeder für sich noch dazufügen zu dem Wust, den ich und dem Durcheinander, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Das ist quasi mal so ganz verkürzt die Standortbestimmung unserer Kultur und Gesellschaft, wie ich das versucht habe heute zu machen. Natürlich nicht vollständig, aber in diese Richtung geht das. So, und jetzt ist super, super interessant. Vor 1950 Jahren gab es eine ganz andere Kultur und Gesellschaft. Damals hat der Paulus, der im Römischen Reich gelebt hat, die Gesellschaft und die Kultur mit einem kurzen Satz zusammengefasst. Und ich finde, der passt super, super gut zu heute. Weil an vielen Stellen gibt es Parallelen zwischen der Kultur damals und heute. Aber vor allem gibt es eine Sache, die uns aus christlicher Sicht mit damals verbindet. Nämlich, Paulus lebte in einer Kultur, in der niemand den christlichen Glauben und Jesus kannte. Jesus und Gott, vor allem der Gott der Christen, existierte in den Köpfen nicht. Das gab es nicht, ja? Und heute bewegen wir uns genau auf so eine Situation zu, wo immer mehr Menschen keine Vorstellung vom christlichen Gott haben, für die kein Gott und schon gar kein christlicher existiert. Und klar, die christlichen Werte und Normen, die kannte damals auch niemand und die gehen uns jetzt auch verloren. Also von daher gibt es da schon eine Parallele, vor allem, wir wissen, in diese Richtung geht es. Und in dieser Zeit schreibt der Paulus an die ersten Christen in der griechischen Hafenstadt Ephesus, was in der heutigen Türkei ca. 70 Kilometer südlich von Izmir liegt, schreibt er über die Zeit Folgendes. Er schreibt, wir leben in einer schlimmen Zeit. Und für manch einen von uns fühlt sich das vielleicht so an wie, oh Paulus, genau so ist es. Ja, als wenn er es uns geschrieben hat. In was für einer verrückten, chaotischen und schlimmen Zeit leben wir eigentlich? Und man könnte jetzt annehmen, dass der Paulus, das ist ja nur ein kurzer Satz, das ist ein Punkt, 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 also es steht ja im Zusammenhang, dass der Paulus diesen Satz braucht, um über diese schlimme Zeit sich zu beschweren und zu lamentieren und wie schlimm alles ist und dass es alles ganz schwierig ist, an Jesus zu glauben in so einer Zeit, dass es wahnsinnig schwer ist. Ich meine, ich hätte das so gemacht, ja. Also ich bin da sehr gut drin, ihr müsst nur immer meine Frau und meine Kinder fragen, was ich so am Abendsbrotstisch manchmal lamentiere. Da bin ich wirklich, das macht der Paulus anders. Der macht es nämlich nicht. Er macht nur den Leuten Mut, in dieser schlimmen Zeit ihren Glauben konsequent zu leben. Und ich zitiere das mal, wie er das macht, den ganzen Zusammenhang. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Also nicht der Blick auf die schlimme Zeit und was sie alles mit sich bringt, nein, ein Blick darauf, wie die Christen in Ephesus ihren Glauben in dieser schlimmen Zeit leben sollen. Ich gebe das nochmal so kurz Abschnitt für Abschnitt oder Satz für Satz durch. Ja? Das fängt an, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Sie sollen bedacht leben. Damit fängt es an, sorgfältig darauf achten, wie sie leben. Nicht einfach so in den Tag hinein leben, nicht einfach so wie alle leben, sondern weise, darüber nachdenken. Und Paulus, als er das geschrieben hat, war er sich sicher, die Christen in Ephesus, die haben den Heiligen Geist. Weil sie an Jesus glauben, weil sie ihm vertrauen, haben sie den Heiligen Geist. Das ist bis heute so. Wenn jemand Jesus vertraut, wohnt der Heilige Geist in ihm. Das heißt, Paulus ging davon aus, wenn die Christen in Ephesus nachdenken und reflektieren, wenn sie in ihrem Leben und darüber nachdenken, wo sie gerade stehen, dann wird der Heilige Geist da sein und ihnen die Gedanken gehen und sie leiten. Dass sie nicht nach menschlichen Maßstäben beurteilen, sondern nach den Maßstäben des Heiligen Geistes. Der sie klug macht, der sie weise macht, damit sie weise Entscheidungen treffen, weise leben. Und dass sie dann eben sich so verhalten, wie es dem Heiligen Geist, wie es dem Glauben entspricht, wie es Jesus entspricht. Im Grunde genommen sollten sie in der damaligen Kultur dem Beispiel von Jesus folgen. Also sich fragen, was heißt es in dieser Kultur, das zu tun, was Jesus vorgelebt hat. Und tatsächlich war das anders für die Leute, die zum Beispiel in Rom gelebt haben, wie für die Leute, die Jesus noch gekannt haben, in Jerusalem oder in Galiläa. Weil das war eine ganz andere Kultur. Und dann kommt der Satz mit dieser schlimmen Zeit. Er sagt, schreibt weiter, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Leider übersetzen hier viele Deutsche übersetzen diesen Satz mit zweimal dem Wort Zeit, mit demselben Wort für Zeit. Dabei steht im ursprünglichen Text im Griechischen, stehen zwei unterschiedliche Begriffe. Also, es wäre korrekter so zu übersetzen. Macht den bestmöglichen Gebrauch von Gottes Zeitpunkten für euch, gerade weil wir in schlimmen Tagen leben. Also beim ersten Zeitbegriff geht es Paulus darum zu sagen, es gibt Zeitpunkte, die Gott setzt. Ja, macht den besten Gebrauch von diesen Zeitpunkten, diesen Sternstunden, wo Gott etwas tut. Das können wir nicht machen. Gott tut das und er hat seine Zeit. Im Griechischen wird das Wort, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, Kairos gebraucht. Das ist der Zeitpunkt Gottes, wenn er was machen will. Okay? Und dann beim zweiten Wort für Zeit, die Paulus benutzt, geht es ihm um ein Zeitfenster, in dem die Menschen damals gelebt haben oder dem Zeitfenster, in dem wir heute leben. Unsere Tage, unsere Zeit, das, was ich eben erklärt habe, unsere Gesellschaft, unsere Kultur. Paulus will also sagen, in der Zeit, in der wir leben, damals wie heute, schafft Gott spezielle Momente, die er benutzen möchte, um Menschen durch uns zu begegnen, um durch uns zu reden, durch uns seine Liebe, sein Gutes den Menschen zu geben. Also Gott will uns in der schlimmen Zeit benutzen, um an den Zeitpunkt, wo er es für gut hält, sein Licht, seine Wahrheit, seine Kraft, seine Sicherheit, seine Liebe und Geborgenheit in die Gesellschaft reinzugeben, nämlich das, was die Gesellschaft aus sich selbst heraus nicht hat. Und dafür sollen wir offene Ohren und Augen haben, für diese Momente bereit sein, um sie bestmöglich zu gebrauchen. Und er bestätigt das noch in dem Satz, der darauf folgt, nämlich lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Was möchte Gott, dass wir in unserer Kultur tun? Wie möchte er, dass wir leben? Was sollen wir sagen? Wie sollen wir auf die Menschen um uns und ihren Lebensstil reagieren? Also nicht alles kritisieren, was sie falsch machen, sondern konstruktiv vorstellen, wie Gott sich das Leben gedacht hat. Was seine Werte überhaupt sind, ja? Dass es ihn überhaupt gibt, warum wir ihn brauchen. Auch wenn Menschen meinen, ihn gar nicht zu brauchen, ihn zu erklären, warum wir ihn doch brauchen. Und das sagt Paulus, sollen wir leben, weil wir in einer schlimmen Zeit, in schlimmen Tagen leben. Ich habe jetzt mal versucht, in dieser Predigt die Standortbestimmung möglichst ohne Bewertung zu machen, ohne näher auf die Spannungsfelder einzugehen. Und ja, diese Spannungsfelder gibt es. Da kracht es ganz arg zwischen der heutigen Kultur und dem Glauben an Jesus. Absolut. Ja. Und darüber müssen wir reden. Die hat Paulus damals auch gekannt, diese Stellen, wo es gekracht hat. Und wir müssen sie wahrnehmen. Aber zunächst einmal war mir wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, in was für einer Zeit wir leben. Und ja, Paulus würde dazu sagen, es ist eine schlimme Zeit, schlimme Tage, in der wir leben. Aber es ging nicht darum zu kritisieren, sondern zu sagen, hey, schaut, wir können in dieser Zeit können wir die Normen und Werte, das, was Gott uns gegeben hat, in die Zeit hineintragen und leben. In dem ganzen Chaos, was gerade ist, können wir seine Stabilität, sein Licht hineinbringen. Und das haben die Christen im ersten Jahrhundert radikal gemacht. Und damit haben sie das Römische Reich in den ersten 300 Jahren der christlichen Geschichte revolutioniert und auf den Kopf gestellt. Weil sie weise und verständlich wahrgenommen haben, wie die Menschen leben, weil sie auf den Heiligen Geist gehört haben, offene Ohren und Augen hatten und die Sternstunden Gottes, seinen Kairos, genutzt haben, um dann zu reden und zu handeln. Weil sie danach gefragt haben, Gott, was ist dein Wille? Was willst du? Was willst du, Gott, wie wir in dieser Zeit leben sollen? Weil sie gefragt haben, wo brauchen die Menschen deine Liebe? Wo müssen wir helfen zu versöhnen? Wo müssen wir Menschen wertschätzen, die in der Gesellschaft nichts wert sind? Wo brauchen Menschen die Ansprache von deinem Wort, Gott, durch uns? Wie willst du, Gott, dass wir heute leben sollen? Ich möchte euch diese Fragen mit nach Hause geben in die nächsten Wochen. Ihr könnt jetzt gerne ein Bild machen, ihr könnt aber auch nochmal nachfragen. Ich kann sie euch auch geben, weil vermutlich wirst du an dem einen oder anderen Punkt schon gemerkt haben, wo da eine Spannung ist, ja, zwischen der heutigen Kultur und dem Glauben. Aber eben dann zu fragen, hey, wie sollen wir in diesen spannenden Zeiten leben? Und uns zu fragen, Jesus, wie sollen wir an diesen Stellen, wo es spannend ist, mit den Menschen umgehen? Wie können wir den Menschen liebevoll begegnen, trotz dem, dass deine Wahrheit sich reibt mit dem, was Menschen heute leben. Und wir werden dazu auch darüber auch in den Homezones uns unterhalten und dort der Spannung etwas vorspüren. Und dann geht es in 2 Wochen in der Themenstaffel weiter mit dem Thema Spannungsfelder, weil dann werden wir uns angucken, wo es wirklich spannend wird, wo unsere Gesellschaft einfach gegen das steht, was wir glauben. Genau, und bei dem einfach nochmal, das ist so wichtig zu wissen, egal wie sich die Gesellschaft verändert, wir glauben an den, der über allem steht, der Höchste von allem, der auch dieses Chaos, was wir gerade erleben, letztendlich in seiner Hand hält und der uns Sicherheit und Stabilität geben will, wenn uns die Sicherheiten und Stabilitäten des Lebens genommen werden.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sonsemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.